Ja, ein bewegendes Lied und ich bin dankbar, dass ich heute die Predigt halten darf. Ich bin etwas gerührt, nicht weil ich die Predigt halten darf, sondern weil das Lied mich einfach immer ergreift. Das Thema ist ein Gott für dich und mich. Der Gott ist für mich, sonst würde ich hier gar nicht raufgelassen werden. Die Frage ist, ist er für dich? Ist er für deinen Nachbarn? Ist er für deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, deine Arbeitskollegen? Und ich möchte anhand des Liedes, was wir gerade gehört haben, ich stehe an deiner Krippe hier, einige Eigenschaften von Gott beleuchten, die Frage hoffentlich beantworten werden. Nun, wir sind alle unterschiedlich, wie wir hier sitzen. Sehr unterschiedlich. Gott hat uns mit verschiedenen Genen ausgestattet. Wir sind schon von Geburt an anders. Wir haben anderes Elternhaus, andere Kindheit genossen, einfache Kindheiten, schwierige Kindheiten. Erlebnisse ganz verschiedener Art. Manche von uns haben Krieg erlebt. Die meisten von uns nicht. Wir sind hier in Deutschland 71 Jahre ohne Krieg. Manche Psychologen ordnen uns nach Grundängsten ein. Manche haben Angst, Fehler zu machen. Manche haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Manche haben vor sozialer Ablehnung Angst. Manche, wie ich, haben Angst vor Unsicherheit. Je nachdem, wie wir sind und was wir erlebt haben, erfahren wir Gott anders. Oder wir suchen auch Gott anders. Also ich zum Beispiel kann mich sehr gut mit Florian, der letzte Woche gepredigt hat, identifizieren. Ich komme eher aus dem atheistischen Hintergrund und mir ging es darum, ja, die Wahrheit zu erfahren, mir eine Meinung zu bilden. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu studieren und das hat mich umgehauen, das hat mich fasziniert, die 40 messianischen Prophezeiungen über Jesus, die alle sich erfüllt haben, das hat mir sehr viel gegeben für mein Glauben. Aber andere von euch sind ganz anders zum Glauben gekommen. Jeder von uns kann Gott anders erfahren, aber dennoch ist es immer derselbe Gott. In Epheser 4 beschreibt das Paulus ganz, ja, am eindrücklichsten eigentlich. Epheser 4, Vers 36. Gibt's aber gar nicht. Es ist doch Vers 4, Kapitel 4, Vers 3. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wir sind alle verschieden, aber es gibt einen Gott. Der hat viele Eigenschaften. Mir hilft immer, auf mich und meinen Bruder zu schauen. Wenn wir unseren Vater beschreiben, ist ganz, ganz verschieden. Oder nicht ganz, aber doch in Details verschieden beschreiben wir unseren Vater. Ist aber unser leiblicher Vater ist der gleiche Vater. Aber wir erleben ihn ganz anders. Und so geht es uns auch mit Gott. Und ich möchte heute eigentlich einfach einige Eigenschaften von Gott anhand dieses Liedes, ich stehe an deiner Krippe hier, euch transparent näher bringen. Das Lied. Ich liebe Musik, muss ich sagen. Warum? Weil es mein Herz berührt. Also eine Predigt, eine tolle Predigt, schätze ich, aber sie berührt nicht so mein Herz. Ich liebe die Natur und bin gerne in der Natur. Ich gehe gerne in die Berge, an die See, ich liebe es rau. Aber mir kommen die Tränen nicht, wenn ich in der Natur bin. Das passiert nur bei Musik und deswegen liebe ich die Musik. Die Melodie von diesem Lied wurde ursprünglich von Luther geschrieben, 1529, da war er 46 Jahre alt, in F-Dur, das ist so ein bisschen freundlicher, fröhlicher. Und er hat das eigentlich von einem anderen Lied kopiert, nun freut euch, liebe Christen, hieß das. Und dann kam 200 Jahre später, 1736, Bach, der dazu eine andere Melodie komponiert hat, die wir eben gehört haben, in C-Moll. Das ist trauriger, das ist arienartiger. Und so singen wir das heute auch in der Regel. Und so ist es in der Regel auch in den Liederbüchern, auch im Evangelischen notiert. Der Text kommt von Paul Gerhardt, 1653. Paul Gerhardt kennen die meisten, ja, also wenn man Liederbüchern mal rumschmökert, ist eigentlich der bekannteste deutsche Kirchenlieddichter. Das Lied hatte ursprünglich 15 Strophen, im Liederbuch sind in der Regel 9 beschrieben. Und ich möchte ein bisschen was zu Paul Gerhardt sagen, weil, wie gesagt, die meisten von uns kennen den Namen, aber das Leben ist uns doch nicht so nah von ihm. 1607 geboren, evangelisch-lutherisch. Mit 11 bricht der 30-jährige Krieg aus. Es war ein Religionskrieg und er hat fast sein ganzes Leben lang in diesem Krieg, während des Kriegs verbracht. Mit 12 stirbt sein Vater und viele von uns haben Kinder in dem Alter. Überlegt euch mal, was das bedeutet. Im Krieg mit 12 stirbt der Vater, mit 14 stirbt die Mutter. 1648 ist dann der Krieg zu Ende. 6 Millionen Tote hat er gefordert. Man spricht von Entvölkerung, weil es gab damals im deutschen Raum 18 Millionen Menschen nur. Seuchen, Hunger waren die Folgen. Und dann ist er mit 69 Jahren gestorben. Ich erzähle das, weil wenn man den Text sich genauer anguckt, dann versteht man das, oder man kann sich vorstellen, wie er das versteht, was er da sagt, wenn er von Dunkelheit, von Trauer spricht, dann hat er das wirklich erlebt. Den ersten Punkt, den ich machen möchte, heißt Einfachheit. Und ich habe dazu die Strophe 6, die haben wir jetzt nicht gesungen, aber ich möchte euch kurz nochmal vorlesen, hernehmen. O, dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippen liegen, für edle Kinder großer Herren gehören güldene Wiegen. Ach, Heu und Stroh ist viel zu schlecht, samt Seide, Purpur wären recht, dies Kindlein drauf zu legen. Jesus, der Retter der Welt, der verlorenen Welt, kommt in einer Krippe zur Welt. Und noch mehr, wir lesen das im Lukas 2, ich spare mir das jetzt zu lesen in der Bibel, weil wir das von Kind auf kennen, die Weihnachtsgeschichte. Wir lesen davon Umzug aufgrund einer Volkszählung. Wir lesen, die Herberge ist voll. Wir lesen von der Geburt im Stall. Das Baby wird in die Krippe gelegt. Hirten kommen vorbei zum Gratulieren. Aus dieser Geburt schon kommt eine Einfachheit. Das ist auch, mir ist noch dazu eingefallen, wie soll ich das beschreiben? Für mich ist es auch mehr Sein als Schein. Also gar kein Schein. Und Gerhard beschreibt das, kein Purpur, kein Prunk, keine Seide, obwohl das alles recht wäre für unseren Retter. Nein, ganz simpel, ganz einfach. Und so hat Jesus dann auch gelebt, als Handwerker, als Tischler, nicht als Akademiker. Wenn wir uns heute mal die Welt anschauen, dann finde ich, beschreibt dieses mehr Schein als Sein eher unsere Welt. Guckt euch die Werbung an, jetzt gerade Weihnachten, alles sieht blitzblank aus, tolle Produkte, es wird alles versprochen, mehr Schein als Sein. Markenkleidung, werden Versprechen verbunden und es kommt automatisch in deinen Kopf, ja, wenn ich diese Marke trage, dann bin ich vielleicht mehr wie dieser Mensch in der Werbung. Gesundheitswesen. Viele von uns haben schon Implantate in ihrem Körper. Ich auch, hier Kronen und solche Sachen. Stellt euch mal vor, eine Welt ohne Implantate, ohne Kniegelenke, ohne Hüftgelenke, ohne Zahnersatz, wie wir aussehen würden. Wir leben in einer Welt, wo mehr Schein als Sein ist. Und da sind wir dankbar für. Ich arbeite im Vertrieb. Vertriebler kennst du immer daran, an dicken, teuren Uhren. Und je älter sie werden, je erfolgreicher, je dicker werden die Uhren. Und wenn du dann über 50 wärst, dann hast du hier jetzt am rechten Handgelenk auch schon Schmuck, zu zeigen, wie cool du bist und wie jung geblieben du noch bist. Mehr Schein als Sein. Guck dir die Politik an. Trump, Versprechen. Auf uns wartet das alles im nächsten Bundestagswahlkampf. Mehr Schein als Sein, mehr Versprechen, als wir halten können. Das beschreibt unsere Welt zum Teil. Und uns zieht das unterschiedlich stark an. Manch einen zieht das stark an, manch einen weniger stark. Es hat mit Charakter zu tun, es hat auch mit dem Lebensalter zu tun. Und vielleicht greift uns das jetzt in einer Weihnachtszeit, wo alles noch mehr auf Werbung und auf Kaufen ausgerichtet, auch stärker an. Vielleicht denken wir, oh Mann, alle Kinder kriegen so viele Geschenke, ich muss meinen Kindern auch 5, 6, 7 Geschenke machen. An der Stelle möchte ich uns aufrufen, das zu überdenken, dieses Denken, dieses Konsumdenken, dieses mehr Schein als Sein, ist das notwendig? Müssen wir unsere Gärten oder unsere Balkone mit riesen Leuchtanimationen verkleiden? Müssen wir unseren Kindern so viele Geschenke machen, dass sie am nächsten Tag nicht wissen, welche Geschenke sie noch bekommen haben? Unser Jesus, unser Retter, kommt aus einer Einfachheit. Und warum? Nun, ich denke, es hilft uns, ihm näher zu sein. Wir alle kommen in Situationen in unserem Leben, wo wir arm sind, sei es materiell oder sei es, wo wir Trost brauchen, wo wir in Schwierigkeiten stecken. Und da fällt es uns einfach sehr viel einfacher, also mir zumindest, sich nahe zu fühlen zu einem Gott, zu einem Jesus, der das erlebt hat, der Einfachheit verkörpert. Reichtum ist nicht wichtig. Wir sind alle unterschiedlich. Reichtum und Schein zieht uns unterschiedlich stark an, doch wir verstehen, dass wir alle so ein Gott in jeder Lebensphase nah sein können. Der zweite Punkt, Jesus unser Retter. Und ich möchte dazu die 5. Strophe zitieren, wo es heißt: Wann oft mein Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden, rufst du zu mir, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein, du sollst ja guter Dinge sein, ich zahle deine Schulden. Basti hat vor 2 Wochen gepredigt, wir leben in einer verlorenen Welt. Wir alle haben Schuld auf uns geladen und deswegen brauchen wir einen Retter. Und das ist eine Tatsache. Vielleicht fühlst du das nicht immer so, wie so geht es jedenfalls mir. Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden, weil ich nach der Wahrheit gesucht habe. Aber diese Schuld, die spüre ich einfach nicht tagtäglich. Und deswegen muss ich mir das immer wieder bewusst machen. Anderen geht es ganz anders hier. Die fühlen die Schuld und die spüren die Schuld und die spüren auch, was da für eine Dankbarkeit herauskommen kann. Und das sagt hier Paul Gerhard, du sollst ja guter Dinge sein, ich zahle deine Schulden. Also weil Jesus die Schulden bezahlt, sollen wir guter Dinger sein. Und das Gleiche hat Paulus auch gesagt im Philipper 4. Er war noch ein bisschen enthusiastischer. Philipper 4, Vers 3. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Gerhard beschreibt das weniger enthusiastisch, wie ich schon sagte, aber die Botschaft ist die gleiche. Wir können guter Dinge sein. Jesus hat die Schuld bezahlt. Und für mich ist das eine Herausforderung, diese Freude zu spüren und auf einer täglichen Art und Weise zu spüren. Und ich will dich ermutigen, wenn es dir genauso geht wie mir, Suche, mach dich auf die Suche. Es braucht Zeit. Es braucht Studium in der Bibel. Es braucht besondere Zeiten mit Gott. Es braucht vielleicht auch besonders lange Zeiten mit Gott. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Du musst dich auf die Suche machen und wenn du diese Freude nicht spürst, mach dich auf die Suche. Wir sind unterschiedlich. Schuld spüren nicht alle gleich stark oder gleichzeitig, doch wir verstehen alle, dass wir spätestens am Lebensende Vergebung und Rettung brauchen. Der dritte Punkt, da geht es um Gott als Tröster. Und das beschreibt Paul Gerhardt in der dritten Strophe. Ich lag in tiefster Todesnacht. Da denke ich an das, was er erlebt hat. An den Krieg, an den Verlust seiner Eltern. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Florian hat letzte Woche deutlich gemacht, warum Gott Not zulässt. Nämlich, dass wir Geduld lernen, dass wir Bewährung lehren, Hoffnung und Frieden, so wie es im Römer 5, Vers 3 auch beschrieben ist. Gott ist unser Tröster in diesen schweren Stunden. Und in der Bibel gibt es viele Trostworte. Ich habe mir eins rausgesucht, Johannes 16, über Jesus. Johannes 16, Vers 32, spricht er zu seinen Jüngern, zu seinen Zwölfen, die letzten 3 Jahre mit ihm gewandelt sind. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat ihnen vorher gesagt, ich verschwinde jetzt, ich werde euch verlassen. Sind auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus wird sie verlassen. Und stell dich das vor, 3 Jahre wandelt ihr mit jemandem, teilweise lässt ihr euren Beruf hinter euch, ihr setzt all euer Vertrauen auf eine Person und der sagt euch, ich werde jetzt sterben. Das ist aber ein Schreck. Aber Jesus weiß das, Jesus versteht das und Jesus ermutigt sie mit diesen Worten. Als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich der Meinung, also was Paul Gerhardt erlebt hat, wir leben hier in der ersten Welt, wie gesagt, wir haben keinen Krieg, lange Zeit. Also er fällt uns doch schwer nachzuvollziehen. Und es geht uns ja gut. Aber inzwischen glaube ich, dass nicht mehr. Ich glaube, dass viele von uns oder einige von uns ja das erlebt haben, Krieg. Auch dadurch, dass viele Flüchtlinge hier zu uns kommen, die haben Krieg, die haben ganz schlimme Sachen erlebt. Aber auch wenn du keinen Krieg erlebt hast, vielleicht bist du eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, ganz früh, in welchem Alter auch immer. Vielleicht hast du Mutter und Vater verloren. Vielleicht hast du mal eine schwierige Diagnose, eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen, wie vor kurzem meine Frau. Dann weißt du, wie sich das anfühlt und wie wichtig Trost ist. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei euch zu bedanken. Die letzten Wochen für uns waren nicht so einfach. Unser Leben hat sich von einem Moment auf den anderen verändert, dadurch, dass meine Frau eine schwierige Diagnose bekommen haben. Und die Werte, dein Leben, alles verändert sich in sehr kurzer Zeit. Und du gehst, ich will nicht sagen durch die Hölle, aber du machst dir dunkle Gedanken. Und es ist ein Auf und Ab. Manchmal ist es voller Hoffnung und manchmal ist es ganz dunkel. Ich möchte euch sagen, einmal, uns geht's aber okay, es hat bei uns eine Dankbarkeit, gibt es immer wieder für, dass wir hier leben, dass wir medizinische Versorgung haben, die erstklassig ist. Aber ich möchte auch Danke sagen, weil wir aus der Gemeinde wirklich eine überwältigende Flut von Dankbarkeit gespürt haben. Wir haben Hilfsangebote bekommen, die wir gar nicht alle wahrnehmen können. Wir haben Anrufe bekommen. Wir wissen, es gibt viele Geschwister hier, die regelmäßig für uns beten. Und es gibt viele Geschwister, die die herrlichsten Speisen für uns vorbereitet haben. Wir nehmen das nicht selbstverständlich. Wir haben nicht immer die Zeit, uns da angemessen zu bedanken. Aber wir wissen, dass viele von euch weniger Geld als wir haben, weniger Zeit haben, weniger Kraft oder selber mit Krankheiten kämpfen in ihrer Familie, die selber ganz viel Sorgen und Kraft rauben. Und in diesen Momenten noch an jemand anders zu denken, das ist toll, das ermutigt uns sehr. Und wir wissen, die Motivation ist die Liebe, die bei euch für uns, die Gott uns allen vorgelebt hat. Und da möchte ich mich wirklich nochmal ganz bedanken, es hilft uns sehr. Vielen Dank. Wir sind unterschiedlich. Wenn wir gerade keinen Trost brauchen, können wir uns als Trostspender benutzen lassen. Der letzte Punkt, allmächtig und allwissend. Unser Gott ist allmächtig und allwissend. Und ich nehme dazu die zweite Strophe her, wo Paul Gerhardt das beschrieben hat. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Du hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Unser Gott ist allmächtig und allwissend. Und der Florian hat das letzte Woche schon ausgebreitet, die ganzen Wunder, die Gott gemacht hat. Ich meine das Weltall, die Sterne, unser Körper, das ist alles unbeschreiblich und offensichtlich für mich von einem Schöpfer, von einem allmächtigen Gott gemacht. Ich möchte aber jetzt eingehen darauf, dass Gott diese Allmacht auch in meinem Leben benutzt. Es ist eben nicht diese Macht, die das alles machen kann, da glauben andere auch dran. Gott kann das in deinem Leben und benutzt das in deinem Leben, seine Allmacht und seine Allwissenheit. Und das beste Beispiel in der Bibel dafür ist und bleibt für mich der Hiob. Gott erlaubt Satan, dem Hiob erst seinen Besitz zu nehmen, dann seine Kinder und dann seine Gesundheit. Die Schlinge zieht sich immer mehr, immer enger. Immer verliert Hiob noch wichtigere Dinge. Und er ist dabei, fast seinen Glauben zu verlieren. Er redet mit seinen Freunden. Bevor er seinen Glauben verliert, greift Gott ein. Und am Ende steht eine große Segnung für Hiob. Und die möchte ich mit euch lesen. Im Kapitel 42, Vers 10. Hiobs gesegnetes Ende. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Kesia und die dritte Keren Hapuch. Und es gab keine so schöne Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen ihren Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Gott schüttet hier Hiob mehr Segen aus, als er am Anfang gehabt hat. Er war vorher schon der reichste Mann der Gegend. Und ich bin überzeugt, dass Hiob fleißig war und auch ein talentierter Bauer und Viehzüchter. Aber hier steht es, Gott hat genommen und Gott hat gegeben. Gott hat ihm das gegeben. Er hat sich das nicht selbst erarbeitet. Und das gilt für dein Leben und für mein Leben. Das gilt für unser Leben. Gott gibt und Gott nimmt. Und das gibt uns Hoffnung, weil Gott uns liebt. In schwierigen Situationen, das gibt uns Hoffnung. Gott liebt uns und er gibt uns in allen Lebenslagen, was wir brauchen. Wir sind unterschiedlich. Ob wir wollen oder nicht, wir sind alle Geschöpfe eines allmächtigen und allwissenden Schöpfers. Ich fasse zusammen. In den Strophen 2 bis 6 beschreibt Paul Gerhard Gottes Einfachheit, dass Gott unser Retter ist, unser Tröster und unser allmächtiger Schöpfer. Wenn das nicht hundertprozentig den Gott beschreibt, an den du glaubst, dann geh dem nach. Wenn du Gott nicht als Tröster spürst, wenn du nicht an Gottes Allmacht glaubst, geh dem nach. Forsche in der Bibel. Fang bei Jesus an. Verbringe spezielle Zeiten mit Gott, lange Zeiten. Spreche mit Leuten, die genau diesen Charakterpunkt von Gott spüren und kennen. Gib nicht auf. Ja, wir sind unterschiedlich, aber es ist der eine Gott mit den vielen Eigenschaften, den wir kennenlernen können. Wenn das den Gott beschreibt, an den du glaubst, dann ist das der Gott für dich. Dann ist es dein Gott. Dann kannst du aus vollem Herzen die erste Strophe singen, die wir vorhin gesungen haben. Ich stehe an deiner Krippen hier. O Jesu, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent.